Hallo und herzlich willkommen zu Folge 306 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche. Und dieses Mal Dienstag, dank Ostern.
Ja, danke schön. Ein bisschen verschoben wegen Ostern, damit wir nicht hier am Feiertag noch aufnehmen mussten. Aber ja gut, es gab eine spannende Woche, würde ich sagen, trotz Ostern. Wir haben es ja die letzten Wochen schon ein bisschen immer wieder drüber gesprochen. Apple hat seinen 50. gefeiert, ne? Final und offiziell natürlich dann zum 1. April. Und ja, natürlich haben sie ihren Reigen von Musikerauftritten, den wir ja schon die letzten Woche über, letzten Wochen, ne, zwei Wochen waren es schon, überall in den Apple Stores gemacht hatten oder in verschiedenen, haben sie jetzt natürlich als Höhepunkt dann bei sich im Apple Park abgeschlossen am 31. Und ja, natürlich nur auf Einladung, das ist dann natürlich ein Apple-Only oder Mitarbeiter-Only-Event gewesen. Aber ja, sie haben Sir Paul McCartney da gehabt. Oh, da haben sie sich aber jemand eingekauft. Ja, schön. Aber leider hat man nicht viel mitgekriegt von dem Event, oder? Also so außer mal irgendwie zwei, drei Fotos von Paul McCartney auf der Bühne habe ich jetzt auch nicht gesehen.
Nö, also ich habe auch gar nicht so wirklich was mitgekriegt. Und gut, jetzt Paul McCartney muss ich jetzt auch nicht sehen, aber ist jetzt nicht meins, aber es ist eine Geschmackssache. aber nee, war relativ ruhig.
Ja, genau, also ist relativ ruhig gewesen, aber sie sollen schon eine ziemliche Gaudi gehabt haben. Ja, interessanterweise, ich habe extra hier Google Gemini mal Research machen lassen, gucken lassen, ob ich was verpasst habe, ob Tim Cook wieder getanzt hat. Wir hatten ja die große Frage stehen gelassen. Die Antwort ist leider fast. Also er soll auf dem Apple Park Event soll er nicht getanzt haben, aber er soll bei dem ersten Konzert von Alicia Keys im Grand Central Terminal, da soll er gewippt haben, mit dem Fuß kräftig gewippt haben, so dass es fast schon tanzen wäre, wurde von Gemini berichtet. Ich hatte das so natürlich nicht gewusst. Muss ich drüber schmunzeln, weil irgendwie ganz Social Media, da bin ich ja nicht der Einzige, irgendwie da nachgerufen hatte, dass wir unbedingt noch eine Aktualisierung dieses Memes von dem tanzenden Tim Cook noch gebraucht hätten, bevor er dann jetzt irgendwie in den Ruhestand geht in der nächsten Zeit. Naja, er hat es uns leider nicht vergönnt, aber das wäre natürlich so das kleine i-Tüpfelchen auf der Sahne gewesen.
Ne? Ja, naja, das wäre schon geil gewesen. Neues Meme wäre schon nicht schlecht.
Deswegen wollte ich es auch unbedingt wissen, ob nicht doch irgendwo noch was durchgerutscht war. Gut. Stattdessen hat Tim Cook hier irgendwie einen kleinen Rundgang mit dem Wall Street Journal gemacht. Bin ich total überrascht gewesen von, dass sie da irgendwie was mit ihm gemacht hatten darüber, denn Tim Cook sagt ja immer gerne, so wie Steve das ja damals auch gesagt hat, was interessiert mich die Vergangenheit? Ne? Und deswegen ist er ja auch nicht so der große, prominente Historiker und erinnert sich auch nicht wirklich gerne und viel an vergangene Dinge, sondern ne, genau das Gegenteil ist der Fall. Er möchte eigentlich immer nur über jetzt sprechen. Und deswegen umso verwunderlicher, dass er mit dem Wall Street Journal durch so eine Mini-Ausstellung 50 Jahre Apple gegangen ist. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Link in den Shownotes. Sie gehen halt eben da durch, gucken sich so ein paar Memorabilia an, die da wohl scheinbar irgendwie jemand zusammengetragen hat bei Apple. Wahrscheinlich gibt es doch einen Historian, der die Sachen irgendwie dokumentiert hat. Denn sie hatten da zum Beispiel die Gründungsunterlagen zum Beispiel liegen gehabt, hatten sie dann kurz gezeigt, wo dann letzten Endes dann zur Gründung der Incorporation damals dann entsprechend da dieses Paper von den Gründungsmitgliedern unterschrieben worden ist. Ne, das ist ja sind ja nicht nur die beiden bekannten Steves gewesen, sondern halt eben auch, wie hieß er, Ron Wayne oder sowas. Ne? Ich habe den Namen zwar jetzt mehrfach gelesen, aber schon fast wieder vergessen. Der ist aber dann irgendwie nach ein paar Wochen ausgestiegen, deswegen hat er auch quasi nicht viel mit Apple zu tun gehabt. Außer, dass er in der letzten Zeit immer behauptet, er hätte immer noch 10% der Aktienanteile. Obwohl alle sagen, das kann überhaupt nicht sein, der wäre ja dann 200 Milliarden Dollar schwer heutzutage. Und das wüsste man. Ja, scheint dann nicht zu sein. Aber ja, wie gesagt, Tim Cook ist mit dem Wall Street Journal da durch eine Mini-Version von so 50 Jahre Memorabilia durchgegangen. Wie man dann im Nachhinein auf X gelernt hat, scheinen sie insgesamt tatsächlich eine relativ umfangreiche historische Zusammenstellung gemacht zu haben. Es gab so ein paar Fotos auf X, wo das Ganze so ein kleines bisschen berichtet wurde. Allerdings sah man da auch nichts, was man irgendwie jetzt nicht gekannt hätte von vorher. Irgendwie zumindest eine Mitarbeiterin, die da, glaube ich, was gepostet hatte. Und es wurde halt eben irgendwie von anderen Stellen auch kolportiert, dass es nicht nur einen, sondern mehrere Locations in Apple Park geben solle, die mit 50 Jahre Memorabilia ausgestattet worden seien. Diese Fotos hier, die ich gerade erwähne, die zeigen einen sehr, sehr, sehr großen Raum, der ziemlich ausstellungsmäßig, wie das halt eben so in Museen auch gemacht wird, sehr hochwertig mit Glasvitrinen und sowas ausgestattet dann da irgendwie gemacht worden ist. Also da scheint sich schon jemand Mühe gemacht zu haben. Das sieht schon spannend aus. Schade, dass man da jetzt so als Normalsterblicher nicht reinkommt. Wäre mir ja lieb gewesen, wenn sie das irgendwo gemacht hätten, wo man sich das mal anschauen kann. Ne? Denn gerade so diese Originalmemorabilia und auch irgendwie so Prototypen und so, was sie übrigens dann beim Wall Street Journal so 2-3 gezeigt haben von den wesentlichen Sachen, das ist natürlich immer sehr schön, auch einfach mal im Original zu sehen. Ne? Bisher haben sie da ja nie irgendwie das rausgerückt für irgendwelche Ausstellungen oder so. Wäre schön, wenn sie das vielleicht im Anschluss dann tun würden. Ne? Naja, gut. Ansonsten, Tim Cook, wo wir gerade bei ihm gewesen sind, hat natürlich ein Schreiben an alle gerichtet, natürlich am besagten 1. April, um dann natürlich auch die vollen 50 Jahre dann wirklich zu feiern. Da hat er aber im Prinzip in so einem klassischen Rückschaubrief geschrieben, wo nichts Wesentliches drin gewesen ist. Deswegen gehen wir das jetzt nicht im Detail durch. Die anderen Executives scheinen auch so ein bisschen was durch die Medienlandschaft geturnt zu sein. Eddie Q zum Beispiel ist mir hier noch aufgefallen, der hatte ein Interview im TBPN-Podcast. Fragt mich nicht, was das für ein Podcast ist. Ich habe keine Ahnung, mittlerweile hat ja irgendwie jeder drei. Aber Eddie Q ist auf jeden Fall irgendwie da gewesen, hat ein Interview gegeben. Der ist ja auch ein sehr altes Eisen. Ne? 38 Jahre ist er jetzt in der Firma. Ist ja so mit der dienstälteste von den SVPs, glaube ich, ne? Also die von denen, die jetzt noch da sind zumindest, müsste er der Älteste sein, also der am längsten da ist, aber bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auch er hat über die Anfänge gesprochen, von der Services-Sparte, in diesem Fall dann natürlich von iTunes nochmal geschwärmt und von dem guten alten 99 Cent pro Song Thema nochmal berichtet, was ja damals auch quasi eine der legendären Revolutionen gewesen ist, die Apple quasi mitgemacht hat, wie wir alle wissen, die noch die Präsentation vom iPhone uns dran erinnern, ne? Wo das ja auch erwähnt worden war damals. Ja, und ein Interview ist mir noch aufgefallen, und zwar hier die New York Times. Die hat jemanden, den ich namentlich sogar gut kenne. Ich folge dem auf Mastodon. Und zwar Chris Espinosa haben sie im Interview gehabt. Das finde ich ja sehr löblich, dass die New York Times sich dann gerade in einen Technik Menschen von Apple da rauspickt, von den Leuten, mit denen sie sprechen. Und Chris Espinosa, wer den nicht kennt, das ist Mitarbeiter Nummer 8, wie er sich selber immer nennt. Und er ist also quasi damals im Gründungsjahr 1976 zu Apple gestoßen als quasi Mitarbeiter Nummer 8. Ne? Er ist noch absoluter Jüngling gewesen. Er ist 14 Jahre alt gewesen, als er angefangen hat, für die beiden Steves zu arbeiten. Und seitdem ist er dabei gewesen. Ja, also er hat zwischendrin mal nur Teilzeit gearbeitet, um studieren zu gehen, ist dann allerdings von Steve Jobs, wann war das, 1978 ist er studieren gegangen, 81 hat ihn dann Steve überredet, dann das Studium sausen zu lassen und wieder Vollzeit zu Apple zurückzukommen. Also er scheint den sehr geschätzt zu haben, ne? Wie auch immer wieder berichtet wurde. Und Chris Espinosa seitdem quasi einfach Vollzeit bei Apple am Arbeiten gewesen. Und da er ja nie gekündigt hatte, ist er quasi immer noch Mitarbeiter Nummer 8. Hat auch immer noch seine Mitarbeiter Nummer 8 auf seinem Badge stehen. Und ist halt eben eine absolute Legende. Interessanterweise wurde hier so ein bisschen aufgezählt, was er in der Zeit bei Apple alles gemacht hat. Also der hat ja wirklich alles gemacht, ne? Also in seinen Anfängen hat er irgendwie Dokumentation für den Apple II geschrieben. Ne? Das war ja dann gerade quasi das erste große Produkt, was Apple, also es gab vorher noch den Apple I, aber der wurde ja nur in ganz kleinen Stückzahlen verkauft. Und dann der Apple II, das war ja das erste richtige Großseriengerät. Und da hat er die Dokumentation für geschrieben. Dann ist er irgendwie über Marketing für System 7 irgendwie weitergewandert. System 7 ist damals das Betriebssystem gewesen. Das wurde dann immer System und dann die Nummer genannt, bevor das alles macOS wurde, beziehungsweise macOS 10. Und da hat er irgendwie Marketing gemacht. Und jetzt aktuell ist er zum Beispiel im tvOS-Team. Keine Ahnung, was er da tut. Wurde nicht weiter drauf eingegangen, aber was ich so weiß, aufgrund von Konversationen auf Mastodon und an anderen Quellen, was ich mitgekriegt habe, ist ja, dass er so ein Fixer bei Apple ist. Die gibt es ja tatsächlich, diese Leute, die irgendwie, wenn Probleme irgendwo existieren, reinspringen und versuchen, dort zu unterstützen. Und Espinosa soll, soweit ich das aufgeschnappt habe, ein legendärer von diesen Fixern sein, die also lösen, wenn es Probleme gibt, und unterstützen, wenn es irgendwo in Teams Probleme gibt. Und solche Leute sind natürlich sehr viel wert, ne? Deswegen wird er auch so lange da geblieben sein. Interessanterweise, letzte Anekdote gerade noch von dem Interview, ist, er hat auch gescherzt, dass er auch die Entlassungswellen bei Apple alle überlebt hat. Es gab ja zwei Zeiten, wo es Apple sehr schlecht ging, wo auch große Entlassungswellen mit tausenden Entlassungen gemacht worden sind, was damals sehr viel war, weil Apple ja noch gar nicht so groß war wie heute. Und er hat immer gescherzt, sie haben ihn nicht entlassen, weil sein Severance Package, ne, also die Abfindung, die er bekommen würde als so langjähriger Mitarbeiter, weil die einfach so teuer wäre. So hat er gescherzt. Ja, finde ich auch schön. So kann man das natürlich auch machen.
Ja.
Einfach sagen, so, ja, ihr könnt euch das nicht leisten.
So macht man sich auch unentbehrlich.
Genau. Richtig. Einfach da bleiben, 38 Jahre. So geht das. Ne? Sehr schön. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge zu berichten über 50 Jahre Apple. Und ne, die Medien sind knallvoll davon. Ich bin auch nicht ganz durchgekommen mit dem Lesen. Ja, ihr könnt da natürlich jetzt einfach munter noch ein bisschen querlesen, wenn euch das interessiert. Aber prinzipiell sehr viele schöne Geschichten natürlich, gerade aus der Anfangszeit, aber natürlich auch aus der Zeit, wo Steve dann zurückgekommen ist und alles wieder rumgerissen hat und so. Also das waren schon sehr schöne Zeiten und zwischendrin aber natürlich auch sehr traurige Zeiten, die ja sich auch teilweise ziemlich lang gezogen haben. Na schön. Aber wir sagen ganz offiziell nochmal herzlichen Glückwunsch Apple. Ja, und in diesem Sinne könnt ihr alle noch ein bisschen feiern.
Ja, genau. Feiert mal mit Apple. Bestimmt nicht verkehrt. Ja, Jan-Henrik hat ja so schön gesagt, schade, dass es kein Jubiläumsprodukt gibt. Ist richtig, finde ich auch. Tatsächlich schade. Für den etwas besonderen Luxus hat die Firma Kavia ein Jubiläums-iPhone gebracht. Und zwar machen die normalerweise spezialisierte Hüllen, so Luxushüllen. Und die haben jetzt ein iPhone 17 Pro rausgebracht, das auf 9 Stück limitiert ist, mit der Aussage "A tribute to the visionary founder of Apple and one of his greatest creation". Das Ganze ist auf 9 Stück limitiert. Und warum ist das jetzt so interessant? Zwar fand ich es ein ganz witziges Gimmick, dass angeblich, ich sage ganz klar angeblich, ein Stück von einem Rollkragenpulli von Steve Jobs eingearbeitet ist. Es gibt kein Zertifikat, gar nichts. Ne? Man muss das einfach glauben. aber ich fand es irgendwie ein witziges Gimmick, dass man darauf kommt. Also die Idee fand ich irgendwie lustig. Allerdings ist das nichts für jedermann. Der Preis für pro Stück liegt bei $9,630. Also nichts für den kleinen Geldbeutel. Aber irgendwie fand ich die Idee mit dem Rollkragen sehr, sehr witzig. Also, wie gesagt, ich empfehle ist keine Kaufempfehlung. Ne? Es kann genauso gut Scam sein, aber fand ich irgendwie eine witzige Idee. Ich habe auch nicht rausgefunden, wo das eingearbeitet ist, ehrlicherweise. Also es ist nicht, ich habe mir so vorgestellt, so irgendwo so ein Fensterchen ist ein Stück Stoff. Keine Ahnung. Also, fand ich aber irgendwie eine geile Idee.
Das Einzige, wenn du dir das Bild anschaust, ist es mitten im Apple-Logo. Ne? Da ist ja so ein schwarzes Quadrat.
Vielleicht. Ah, siehst du, hast du besser hingeguckt als ich. Tja, da wissen wir es. Also wie gesagt, ob das tatsächlich echt ist, bewage ich mal zu bezweifeln. Aber ehrlicherweise. Aber ich fand es irgendwie ein lustiges Gimmick. Genau, das war es eigentlich auch schon. Ich fand es einfach nur sehr, sehr witzig.
Dann haben wir noch ein Thema zum ja, noch ein iPhone-Thema, und zwar aktuell ist die NASA ja hier kräftig dabei, die Artemis 2-Mission mit der Mondumrundung durchzuführen. Ja, wir zeichnen ja hier am 7. April auf. Ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile auf dem Rückflug. Ja, gestern hatten sie ja die Begegnung mit der Rückseite des Mondes, wo sie dann im Funkschatten waren, und jetzt sind sie quasi wieder auf dem Rückweg. Die machen ja quasi nur so eine Umrundung und kommen dann wieder zurück mit einem Free Return Trajectory, sodass sie also da keine spezielle, keinen speziellen Anstoß brauchen, dass sie wieder zurückkommen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Was ich aber sehr empfehlenswert fand bei der Thematik ist, dass man schon am Anfang, als sie gerade erst gestartet waren und dann so die ersten Fotos von der Schwerelosigkeit gezeigt hatten, dass sie scheinbar iPhones mit dabei hatten. Denn eins der ersten Fotos zeigte quasi ein iPhone 17 Pro Max. Ja, und die NASA hat dann auf Nachfrage tatsächlich bestätigt, dass sie das konzeptuell angepasst haben an die modernen Beschaffenheiten, was also bedeutet, die Astronauten haben jeweils ein iPhone 17 Pro Max bekommen und haben das auch inklusive lokaler, wahrscheinlich WLAN-Basisstation oder sowas in der Kapsel, da jetzt zur freien Verwendung mitgegeben bekommen. Das iPhone 17 Pro Max wurde damit offiziell zertifiziert für Raumflug, wie es also so schön heißt. Und sie dürfen es benutzen. Und sie haben es wohl auch schon eifrig benutzt, um Fotos zu machen. Natürlich habe ich gleich gedacht, welches Foto ist denn jetzt dann vom iPhone? Haben sie da vielleicht irgendwie hier so eins von den Fotos der Erde mit aufgenommen oder so? Da gab es da so ein paar schöne Aufnahmen, die sie da gemacht haben, kann man leider nicht raussehen. Also zumindest so auf den ersten Blick nicht. Die NASA hat sich natürlich die Mühe gegeben, die Metadaten aus den Fotos rauszunehmen, sodass man also nicht nachvollziehen kann, welches Gerät das genau aufgenommen hat. Wahrscheinlich wird irgendjemand eine Analyse machen und herausfinden, was das irgendwie für Details. Es gibt bestimmt Details, mit denen man das herausfinden kann bei solchen Aufnahmen, aber zumindest offensichtlich werden wir es nicht erfahren können. Naja, gut. Aber fand ich schon lustig. Vor allen Dingen haben sie sich tatsächlich die Mühe gemacht, hier scheinbar ja auch dann irgendwie den Traffic von der WLAN-Basisstation durch den Funkkanal zu pipen. Ne? Die haben da ja so eine Telemetrie Übertragungsleitung, die, das sind irgendwie 7, 8 Megabit pro Sekunde oder sowas, habe ich, glaube ich, gelesen, wo diese ganzen Telemetriedaten und so weiter drüber gehen. Der Sprechfunk läuft dann, glaube ich, nochmal separat. Ja, da haben sie wohl tatsächlich eine Technik gemacht, wo sie da die WLAN-Signale, also die Internet-Connection durchtunneln, durchpipen, um das dann zur Erde zu schicken. Ne? Und ja, das fand ich faszinierend, dass sie sich da die Arbeit gemacht haben, das tatsächlich dann in der Kapsel dann so auszubauen. Schöne Idee. Ne? Naja, das heißt natürlich nicht, dass die iPhones jetzt irgendwie space-hardened sind. Ne? Das hatte ich jetzt schon an verschiedenen Stellen gesehen, dass die Leute gedacht haben, das wäre das damit gemeint, ne? Die NASA das zertifiziert hat, aber das ist nochmal was anderes. Ne? Also das ist jetzt nicht besonders gegen Höhenstrahlung oder sowas geschützt. Das iPhone 17 Pro, das ist auch nur für Konsumerzwecke zugelassen. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie geeignet für irgendwelche lebensschützenden Maßnahmen oder Systeme oder sowas. Ne? Da sind immer diese Hardened-Prozessoren zum Beispiel drin, die deutlich unempfindlicher gegen kosmische Strahlung sind zum Beispiel, weil die ja ein Problem sein können. Und ja, das ist natürlich bei den iPhones nicht der Fall, aber ja gut, wenn halt eben ein Foto nicht in Ordnung ist, dann löscht man es, macht ein neues und dann ist gut. Ne? Deswegen ist es natürlich auch irgendwie sinnvoll, dann da jetzt nicht irgendwie ein eigenes Smartphone entwickeln zu lassen, nur für die Raumflüge, sondern stattdessen halt eben einfach irgendwas Existierendes zu nehmen. Ne? Ja, funktioniert ja meistens. Naja, schöne Sache. Habt ihr das auch beobachtet, die Artemis 2-Mission?
Ehrlicherweise gar nicht.
Was?
Irgendwie ist das voll an mir vorbeigegangen. Erstmal natürlich tolle Werbung für Apple. Kostenfrei, wenn sie es nicht mitgegeben haben, das iPhone.
Ja, sie wussten von nichts, haben sie gesagt.
Ja, also dann, ja. Können sie sich nur freuen, dass eine viel bessere Werbung für Instagram kommt.
Ha, genau.
Und aber mir war das auch gar nicht so bewusst, dass wir noch mal Richtung Mond wollen, irgendwie. Irgendwie ist das Ganze.
Was? So ein, ja, das wollten die ja schon seit 30 Jahren, glaube ich, oder was, ne?
Ja, aber ich habe mich halt auch gefragt, warum? Also.
Warum nicht? Könnte man dann dagegen fragen.
Weil es Ressourcenverschwendung ist. Eigentlich, also bringt uns nichts, kein Gold, kein Öl, kein gar nichts.
Das sind Basis brauchen das ist, für die nächsten.
Das ist eine Einstellungsfrage, dass das Ressourcenverschwendung ist. Genau deswegen wurde es damals diskutiert und leider dann abgesägt. Und im Nachhinein ist man sehr traurig darüber gewesen, dass man es abgesägt hat und nicht zumindest auf niedrigerer Flamme weiterlaufen zu lassen. Und dann ist ja genau das passiert, was dann vor vielen Jahren dann mal als Erkenntnis rumgekommen ist, nämlich, dass man nicht einfach mal schnell nochmal so eine Saturn V bauen konnte, jetzt nach 50 Jahren oder sowas, wo es dann nochmal drum ging, sondern die Techniken sind einfach alle weg gewesen. Die Leute, die damals gebaut haben, sind alle in Ruhestand gewesen, der Großteil gestorben, keiner konnte die Dinger mehr bauen. Jetzt musste das komplett neu entwickelt werden. So, und das haben sie dann auf Basis von existierenden Teilen zwar, aber haben sie das ja dann in dem Sinne dann neu gemacht, um wieder diesen Zugang zum Weltraum wieder herzustellen. Was natürlich auch eine hehre Geschichte ist. Also per se einfach die Menschheit im Weltall zu wissen, ist natürlich eine philosophisch gesehen sehr, sehr interessante und auch für mich sogar sehr wichtige Thematik, dass wir da dabei bleiben. Das kann man also sehen, wie man möchte. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber ja, ich bin froh darüber, dass sie da, auch wenn es jetzt sehr lange gedauert hat, wieder dahin zurückgekehrt sind und dass jetzt auch wieder ein bisschen was mehr wieder machen wollen in den nächsten Jahren. Naja, von Elon und so wollen wir jetzt noch nicht sprechen, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Na schön. So, so viel dazu. Dann können wir weitermachen. Und dann haben wir noch eine Sache gehabt in der vergangenen Woche, und zwar die Auslieferung der AirPods Max 2. Das war ja am 25. März. Das hatten wir dann ganz knapp letzte Folge verpasst. Und natürlich gab es direkt, also ja, Neues gibt es kaum zu berichten. Ich habe noch keine detaillierten Tests gesehen, wenn detaillierte Hörtests kommen zu Geräuschunterdrückung und so weiter, dann werden wir darüber sprechen. Habe ich noch nicht gesehen. Aber was ich schon gesehen habe, das sind die Teardowns, beziehungsweise der Teardown von iFixit gewesen. Und iFixit hat im Prinzip da relativ schnell eine Antwort zu unseren Fragen geliefert, denn die AirPods Max 2 sind wahrhaftig einfach nur ein Prozessor-Bump. Es ist nichts anderes passiert, als dass sie den H2 statt dem H1 eingebaut haben, und alles andere sieht exakt gleich aus. Sie sagten, das sind immer noch dieselben Teile, das sind immer noch dieselben Montagepunkte, da wurde nichts verbessert, nichts geändert. Das ist immer noch so, dass es unglaublich aufwendig ist, dass man die Batterie rausbekommt. Es ist immer noch so, dass man in der einen Kapsel alles ausbauen muss, um den USB-C-Port wechseln zu können. Leider also überhaupt keine Reparierbarkeit oder also ganz, ganz schlechte Reparierbarkeit im Sinne von, wie aufwendig ist es, vor allen Dingen halt eben diesen blöden USB-C-Port wechseln zu können, der halt eben gerne kaputt geht. Und in dem Sinne sind sie da natürlich nicht glücklich gewesen mit, haben da auch wieder drüber geschimpft, genauso wie es bei der ersten Generation auch der Fall gewesen ist. Sie haben dann sogar das Thema Condensation auch nochmal rausgeholt. Da habe ich mich dann auch wieder daran erinnert gefühlt, dass es da immer wieder mal Diskussionen gab. Also sie sagten zum Beispiel, ihrer Meinung nach hätten die AirPods Max immer noch ein ungelöstes technisches Problem im Sinne dessen, dass die ja manchmal in sehr feuchten Umgebungen dazu neigen, Kondensationsprobleme zu haben, dass die also, ich glaube, das ist innerhalb dieser Kapsel, wo dann die Elektronik und die Batterien drin sind, dass es da dann diese Kondensationsprobleme gibt, also die Feuchtigkeitsablagerungen, die dann entstehen unter Umständen. Und das soll auch komplett ungeändert sein. Das sei ja ein bekanntes Problem, wie Sie meinen. Und das haben Sie sehr laut und viel kritisiert, ne? Das wollte ich zumindest an der Stelle nochmal erwähnt haben, weil das ist natürlich irgendwie besonders ärgerlich, gerade bei diesen super teuren Kopfhörern, wenn man dann da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es gab damals so Fälle, das habe ich jetzt auch nur aus dem Hinterkopf gekramt, aber wo Leute irgendwie Sport mit den AirPods Max gemacht haben, ne, und dann halt eben dann irgendwie da mit der Feuchtigkeit, die dann beim Sportmachen entstanden ist, dann da diese Kondensationsprobleme entwickelt haben. Also das ist jetzt nicht vollkommen abwegig, dass man die AirPods Max für solche Dinge benutzt. Vielleicht aber jetzt auch nicht das naheliegendste, weil es jetzt natürlich relativ große Kopfhörer sind, die auch jetzt nicht so wahnsinnig schnuck sitzen, dass man da jetzt beim Sport wirklich gar keine Probleme mit hat, dass die einem runterrutschen.
Ich kenne schon viele, die zum Sport nutzen, sehr, sehr viele.
Tatsächlich?
Ja, okay. Also der Großteil der Besitzer, die ich kenne, macht damit Sport, witzigerweise.
Aha. Faszinierend.
Und, in der Tat, die haben halt viel Probleme. Also ein Kollege von mir, der nimmt da tatsächlich die Pads manchmal raus und macht da dann mit Klopapier alles trocken und so. Also das ist in der Tat ein Problem. Aber soweit ich mich erinnere, war das auch bei anderen Over-Ear ein Problem beim Sport, wenn man schwitzt und so. dass ja, sich da Wasser sammelt. Ne?
Und, prinzipiell das ist, ja ist das natürlich bei allen geschlossenen Kopfhörern der Fall. Ne? Da gibt es ja im audiophilen Bereich auch noch eine ganze Menge. Geschlossene und offene Kopfhörer gibt es ja dann von der Bauart, ne? Also die entweder Auslässe haben oder ganz geschlossen sind. Apples Variante ist ganz geschlossen. Und natürlich neigen die am ehesten zu muffigen Ohren, wie man ja auch gerne sagt. Hier, die Kopfhörer, die wir benutzen, sind auch geschlossen, damit sie kein Übersprechen haben bei der Aufnahme. Und dafür ist das auch wichtig. Und natürlich sammeln die dann auch Feuchtigkeit. Ne? Das Problem ist nur, ob die Feuchtigkeit dann von alleine wieder weggeht, wenn man sie dann auszieht und trocknen lässt. Ne? Und das war ja dann wohl irgendwie bei Apple das Problem, dass sich das unter Umständen nicht mehr ganz von alleine verflüchtigt hat. Naja, gut, ich habe es nie gesehen. Ich habe jetzt auch nur ein, zwei Bilder gesehen wieder. Kann ich also nicht bewerten. iFixit kritisiert das aber ziemlich laut und ihrer Meinung nach als Designfehler. Ne? Also, wobei sie natürlich sehr gerne laut Säbel rasseln. Ne? Naja, gut, aber ich wollte es nochmal einmal angesprochen haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, keinerlei Änderung am Design und die Reviews müssen wir noch abwarten. Ja, aber ich packe mal einen Link in die Shownotes zu dem Teardown von iFixit und dann könnt ihr euch da selber mal einen Eindruck von machen. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch eine Meldung, die von Mr. Macintosh auf X gekommen ist. Finde ich einen lustigen Namen. Und Mr. Macintosh hat irgendwie berichtet, dass jetzt in macOS Tahoe 26.4, was ja vor zwei Wochen jetzt mittlerweile ne, released worden ist, wohl ein neues Sicherheitsfeature Einzug genommen hat. Und dieses Sicherheitsfeature, das ist wohl ein Paste-Blocker. Ein Paste-Blocker ist deswegen wichtig, wie man hier sehr schön sehen kann, weil von Malware bzw. von Social-Hacking-Angriffen gerne den Leuten versucht wird, unterzuschieben, dass sie irgendwelche Kommandos von irgendeiner Webseite oder aus einer Mitteilung, die man ihnen schickt oder einer E-Mail, die man ihnen schickt, dass sie irgendwelche Kommandos per Copy and Paste ins Terminal pasten sollen und dann da ausführen. Und natürlich kann man da eine Menge Schabernack mitmachen. Ne? Von ich formatiere dir deine Festplatte bis hin zu irgendwie eine Remote-Installation von irgendeinem Binary auslösen, die dann ja irgendwelche Hacking-Angriffe startet, die man natürlich tunlichst vermeiden möchte. Und bisher ist das so gewesen, dass man da einzig und allein auf sich gestellt entscheiden musste, ob man da jetzt Probleme mit hat, wenn man diese Sachen da jetzt ins Terminal pastet oder nicht. Da scheint Apple jetzt eine Lösung für eingebaut zu haben. Sie scheinen da also wohl jetzt bekannte Dinge zu erkennen an der Stelle, wenn man reinpastet ins Terminal und sollte da irgendetwas Verdächtiges dabei sein, bekommt man jetzt eine Warnung. Die kann man zwar überschreiben, indem man sagt, ja, ich möchte das trotzdem ausführen, aber man bekommt jetzt so ein Pop-up. Erstmal wird das Paste unterdrückt, man bekommt so ein Pop-up. Es wird darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich eine Hacking-Attacke ist und dass man sich sehr gut überlegen soll, ob man das jetzt gerade wirklich ausführen möchte oder nicht. Und dann darf man es entweder eben tun oder nicht. Und damit ist das aber natürlich noch mal ein bisschen mehr abgesichert. Ne? Vor allen Dingen für die Nicht-Entwickler unter uns. Die Entwickler würden wahrscheinlich sogar noch verstehen, was da jetzt in diesem Kommando drin ist. Ne? Wir könnten uns das auch hier anschauen und zumindest grob verstehen, ob da jetzt irgendein Schundluder mit getrieben wird oder ob das irgendwas Harmloses ist. Aber das können ja viele nicht. Ne? Wer kann jetzt schon irgendwie Kommandozeilencode lesen und sogar bei allen Entwicklern wäre ich mir dann gar nicht mal so sicher, dass das alle wirklich beherrschen. Und in diesem Sinne also glaube ich eine sehr löbliche Sache, dass sie da jetzt hingehen und verdächtige Teile dann nochmal warnen. Ne? Wird es wahrscheinlich klare Indikatoren für geben, ne? Wenn irgendwas formatiert wird oder so, gefährlich. wenn irgendwie was aufgelistet wird oder einfach nur irgendwie eine Info abgefragt wird, wahrscheinlich nicht gefährlich. Ne? Ja, das kann ja alles sein. Na gut. Ja, in diesem Sinne, bitte allgemein vorsichtig sein mit dem Pasten in Terminal. Also ich würde per se eigentlich sowieso empfehlen, eher gar nichts reinpasten, wenn ihr euch da nicht auskennt. Ne? Das ist immer das beste Vorgehen allgemein, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ne? So im Sinne von, ich bin mir nicht sicher, ob das Spam ist. Ja, wahrscheinlich ist es Spam. Also lieber ignorieren. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das pasten darf. Ja, ignoriert es besser. Ist wahrscheinlich besser als andersrum. Ne? Und vor allen Dingen nicht von irgendjemandem erzählen lassen, dass man jetzt unbedingt etwas pasten muss, damit nichts passiert oder sowas. Das wird ja gerne irgendwie angeführt. Na gut. Ja, in diesem Sinne, so viel dazu. So, und dann haben wir noch eine kleine Meldung das iPad Air der dritten Generation ist Vintage. Ja, das geht natürlich rundum und das iPad ist da jetzt dran, veröffentlicht 2019. Ist übrigens das erste iPad gewesen, was 10,5 Zoll Display hatte, also zumindest von den Airs, glaube ich. Ne? Für die Pros, die hatten vorher schon die größeren bekommen und das diffundierte da gerade dann zum iPad Air durch. Das erste Mal Apple Pencil Unterstützung, deswegen wahrscheinlich auch gar nicht so uninteressant und nicht wenig gekauft. Und ja, der legendäre A12 Bionic ist da auch drin gewesen. Ja, ist jetzt 5 Jahre alt, in diesem Sinne bei Apple auf die Vintage-Liste gekommen. Und zur Erklärung nochmal, Vintage-Geräte werden bei Apple nur noch repariert, solange es Ersatzteile gibt. Das wird aber dann keine mehr nachproduziert werden und in dem Sinne könnt ihr also, wenn etwas drin ist, das jetzt noch machen lassen, aber dann würde ich jetzt auch nicht zu lange warten und eher zügig dann mal einen Termin beim Service machen, wenn noch was ansteht. Na schön. So. Und dann kommen wir zur Gerüchteküche und da gibt es ein paar spannende Entwicklungen diese Woche, wie so oft. Und die erste davon ist, und da habe ich jetzt tatsächlich irgendwie, so ein kleines bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Und andererseits dachte ich mir so, gut, irgendwie auch logisch. Ja, wir erinnern uns dran, Globalstar steht zum Verkauf. Ne? Der CEO von Globalstar hatte das irgendwie bei der vorletzten Quartalspressekonferenz oder sowas von denen, glaube ich, kundgetan, dass sie einen Käufer suchen und wir hatten ja damals schon darüber philosophiert und Mark Gurman hatte ja da, glaube ich, auch Details gewusst, dass Apple, der ja irgendwie naheliegend wäre jetzt so als Käufer, weil die ja jetzt hier ein großes Investment von über 1,5 Milliarden Dollar waren es, glaube ich, in Globalstar gemacht hatte und die Verwunderung ist halt eben groß gewesen, dass Apple da scheinbar kein Interesse dran hat. Und es scheint dabei zu bleiben tatsächlich. Also Apple ist nicht in Vertragsverhandlungen. Sie sind allerdings jetzt mit in Verhandlungen mit Amazon, die jetzt Interesse verkündet haben, eingestiegen, da sie ja 20% Anteil an Globalstar besitzen und damit als Großaktionär gelten und damit dann auch Einflussrecht auf eine Übernahme haben. So, das heißt also, sie sitzen jetzt mit Amazon da, mit Globalstar am Verhandlungstisch und verhandeln darüber, dass Amazon da ihren Service übernimmt. Ja. Irgendwie eine konfuse Situation, finde ich, oder? Weil gerade Amazon ist auch irgendwie so eine lustige Firma. Also, warum Amazon die jetzt übernehmen will, ist natürlich klar. Ne? Die wollen erstens die Frequenzen von Globalstar haben. Die haben jetzt ein ganz großes Frequenzpaket mal vor ganz früher Zeit bekommen und seitdem da drauf gesessen. Und SpaceX wollte das ja auch schon lange haben. Und deswegen wundert mich das nicht, dass Amazon das für sein eigenes Internet-Satellitensystem haben möchte. Wie hieß es nochmal? Kuiper oder sowas? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das weiß ich auch nicht.
Ich meine, das war's. Aber sie sind auf jeden Fall schon munter dabei, ihre Satelliten auszurollen. Haben jetzt auch schon einige ich meine, einige hundert mittlerweile, sind natürlich ein bisschen hinten dran im Vergleich zu SpaceX, aber haben zumindest jetzt angefangen, Gas zu geben. Sie warten aber halt eben immer noch darauf, dass sie in großen Mengen die Blue Origin-Rakete, die große, benutzen können, die ja immer noch nicht so ganz serienfertig ist. Ja. Naja gut, Thema für sich. Aber ja, wundert mich nicht, dass Amazon die jetzt haben will, einfach schon nur wegen Frequenzen, Rechten und wahrscheinlich auch der existierenden Konstellation, wobei das natürlich jetzt bei weitem nicht vergleichbar ist, wie mit dem, was die da jetzt in Zukunft aufbauen werden. Und auch mit Starlink ist das natürlich im Entferntesten nicht zu vergleichen, wie wir ja jetzt schon mehrfach besprochen hatten, als wir über das Verhältnis von Apple und Starlink gesprochen haben. Naja, so, aber es sieht so aus, als würde Amazon Globalstar kaufen und ja, Apple sitzt da mit dabei. So, dann ist ein großer Schock durch die Tech-Internet-Welt gegangen. Nikkei Asia hat gemeldet, das iPhone Fold könnte sich verspäten. Doch, Wahnsinn. Tatsächlich gibt es da so ein kleines bisschen was Probleme wohl, wie berichtet worden ist. Es wurde aus der Lieferkette berichtet, dass Apple den Teilnehmern der Lieferkette, also die Leute, die diese Komponenten liefern, ne, die sind quasi Teil der Lieferkette und die sind wohl von Apple darüber informiert worden, dass es wohl Probleme bei Probeproduktionen gegeben hat. Probeproduktion, das ist so quasi die Phase, wo man die Tools, die man für die Serienfertigung, ne, also die Produktionsstraße, von der sprechen wir jetzt, ne, die ja aus vielen einzelnen Tools besteht, die muss man ja aufbauen, bevor man mit der Serienfertigung starten kann. Und wenn man die aufgebaut hat, dann geht man hin und macht diese Probeproduktion da drauf. Das heißt also, man produziert ganz langsam, deutlich langsamer, als die nachher laufen, weil das ja so mehr oder weniger wirklich ein Fließband ist, ne? Aber deutlich langsamer, als man das später macht, produziert man dann halt eben schon echte Geräte und guckt, ob dabei Probleme entstehen. Man hat also dann auch schon Teile für diese Probeproduktion angeschafft, die hat man da liegen und fängt dann halt eben an, in kleinem Maße dann diese Probeproduktion zu machen und evaluiert dann da natürlich das Vorgehen. Und wenn es da noch Probleme gibt, dann muss man die dann noch lösen, weil wenn die Probleme später dann in der Serienfertigung irgendwie die Produktion anhalten, dann wäre das natürlich ein super GAU, weil man ja dann A nicht liefern kann und B dann auch noch in Windeseile unglaubliche Rückstände hat, wenn man da jetzt einfach so ein paar Tage dann nicht Vollgas produzieren kann. Wir sprechen ja hier von Zehntausenden, Hunderttausenden Geräten, die da in kürzester Zeit produziert werden dann. Naja, so, und in diesem Sinne haben sie da wohl irgendwelche Probleme bei dieser Probeproduktion gefunden. Im Prinzip hat also der Prozess funktioniert, hat ein Problem offengelegt und das müssen sie jetzt lösen, bevor sie dann in die finale Serienfertigung starten können. Und das scheint wohl jetzt aktuell der Fall zu sein. Ja, natürlich könnte sich dadurch der Zeitplan verschieben. Typischerweise planen die Hersteller da natürlich ein wenig was Luft ein für Probleme, die entdeckt werden, weil es natürlich auch immer wieder mal der Fall ist, dass irgendwie Probleme entdeckt werden. Die Frage ist jetzt nur, was ist das für ein Problem, wie groß ist es und kriegen sie es dann jetzt in dem Puffer, den sie haben, gelöst oder nicht? Und deswegen wird Apple dann auch die Warnung an die Komponentenfertiger rausgegeben haben, damit die halt eben jetzt nicht denken, das geht alles zeitig los, wenn die da jetzt irgendwie noch eine Verzögerung um ein paar Tage haben. Ne? Naja gut, aber wenn so eine Maschinerie stillsteht, das ist natürlich alles immer teuer, ne? Wenn so ein Produzent darauf eingeschossen ist, jetzt irgendwie eigentlich gerade Vollgas produzieren zu sollen für Apple und dann aber gar nicht Vollgas produzieren muss, dann stehen alle Leute da und drehen Däumchen im Worst Case. Ne? Naja gut, deswegen muss das auch jetzt im Vorab behoben werden. Dafür ist die Probeproduktionsphase. Ja, deswegen machen wir jetzt auch kein Drama draus, aber so laufen die Dinge halt eben im Hardware-Geschäft. Ne? Es gibt halt eben immer wieder Dinge, die nicht ganz nach Plan gehen. Na schön.
Aber das hat Apple mit Sicherheit in der Vergangenheit schon öfters mal gehabt.
Ja, das ist nicht das erste Mal. Wie gesagt, das gehört auch in der Phase dazu. Dafür gibt es ja die Probeproduktion.
Ne? Ja. Also der April, Anfang Mai wird spannend.
Ja.
Wir müssen es halt jetzt in den Griff kriegen, diesen Monat. Ne?
Ja. Kommt darauf an. Wir werden es wahrscheinlich mitbekommen, ob es jetzt irgendwie dann einen großen Halt geben wird oder ob sie es dann noch gelöst kriegen. Meistens sind das aber jetzt keine großen Probleme. Ansonsten würde das wahrscheinlich auch von Anfang an kommuniziert werden müssen, da sie halt eben dann bei den Zulieferern mit deutlichen Verzögerungen warnen müssen. Und deutliche Verzögerungen haben sie jetzt nicht gesagt. Sie haben gesagt, ein bisschen. Ne?
Na gut, ich meine, die größte Verzögerung haben sie ja eh bei Siri, bei der ganzen KI. Angeblich sind ja auch noch einige Produkte in der Pipeline, die noch nicht veröffentlicht werden können, wegen dieser fehlenden Siri.
Ja, die, das heißt, wahrscheinlich die Robotik-Sachen und die HomePods, ja.
Wahrscheinlich hätten wir ganz viele 50 Jahre Apple-Produkte bekommen, wenn das alles viel pünktlicher da gewesen wäre.
Meinst du, wir hätten 50 Jahre Apple-Produkte bekommen?
Ja, mit Sicherheit.
Ja, da gab es ja so im Allgemeinen so ein bisschen was die Erwartung, dass sie da irgendwas veröffentlichen würden. Ja, aber da hat man ja irgendwie gar nichts zugehört. Ne? Deswegen wundert mich das jetzt auch nicht wirklich, dass sie da nichts Großes gemacht haben. Wäre natürlich schön gewesen.
Doch, man hat Gerüchte gehört, dass einige Produkte in der Pipeline sind, aber sie können noch nicht veröffentlicht werden.
Ja, aber nicht, dass das irgendwie speziell jetzt 50 Jahre Apple-Produkte sein sollten. Also klar, nur die Robotik-Sachen und auch die
HomePods. Besserer Zeitpunkt gab es ja dieses Jahr nicht.
Ja, naja, gut. Also wäre natürlich nett gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das darauf schieben kann. Das meine ich nur. Na gut. Ja. Aber ich glaube, dass sie, also wenn sie da jetzt irgendwie so ein echtes 50 Jahre Apple-Produkt hätten machen wollen, sowas wie den damals gab es ja zum Beispiel so ein 20 Jahre Macintosh Special Edition Ding, das ist ja das gewesen, oder war es 25 Jahre, das was Johnny Ive damals als erstes, als seine erste Designarbeit damals bei Apple gemacht hat. Und dann auch unter seinem Namen da quasi vorgestellt hat. Und manche Leute hatten ja so ein bisschen erwartet, dass irgendwie sowas kommen würde, aber ja, scheinbar wollten sie das wohl nicht machen. Ne? Sonst hätten sie es wahrscheinlich getan. Ich glaube nicht, dass da irgendwo jetzt Robotik-Sachen vorgestellt worden wären oder so. Das ist jetzt dann auch nicht ikonisch genug, wenn es jetzt irgendwie um so ein 50-jähriges Jubiläum geht. Es sei denn, das ist natürlich ein Burner, aber naja, das wissen wir aktuell noch nicht. Na schön, aber schwer zu sagen, es ist alles nur hypothetisch. So, dann kommen wir zu einer Meldung von Sonny Dixon auf X. Der ist auch ein relativ zuverlässiger Leaker, wenn es hier um Themen im Bereich von Hüllen und dem äußeren Aussehen von den iPhones geht, der also auch da immer wieder mal aus der Lieferkette bzw. der Zulieferkette von den Hüllenherstellern da irgendwelche Leaks gehabt hat in der Vergangenheit und da tatsächlich sehr zuverlässig ist. Und ich sage das deswegen schon vorneweg, weil das so ein bisschen abstrus klingt, was er da jetzt sagt, aber wir gehen es trotzdem mal an, einfach nur, weil er eigentlich eine vertrauenswürdige Persönlichkeit ist in diesem Bereich. Und zwar hat er Fotos gezeigt, die, er hat das jetzt in seinem Tweet gar nicht weiter erklärt, aber wenn ich mir das so anschaue, dann sieht mir das aus wie die eine Hälfte von einem Mold, also von diesem Ding, was man in einer Spritzgussmaschine verwendet, um dann sowas wie eine Hülle zu spritzen. Ne? Die wird ja normalerweise dann so, werden so zwei große Metallteile gemacht und die Kavitäten, also das, was leer ist, da drin, da wird dann Kunststoff oder Gummi reingespritzt und dann hat man halt eben da quasi ne, den Prozess von der Spritzgussmaschine abgebildet. Und natürlich haben diese Hersteller von diesen Hüllen, die haben die machen natürlich immer diese Molds, diese Elemente, die sie dann halt eben dann letzten Endes dann für die Herstellung von diesen Hüllen dann brauchen können. Und natürlich sind die auch immer heiß darauf, möglichst zügig das Originaldesign von den kommenden Telefonen zu wissen, damit sie einfach schon vorlaufend Hüllen produzieren können. Apple verrät das ja offiziell eigentlich gar nicht an andere Hersteller. Es sei denn, sie machen mal wieder irgendeine Kooperation, die, ne, also ja, also, oder ein, zwei werden manchmal irgendwie informiert, was dann irgendwie vorlaufende Produktion angeht. Aber die meisten müssen da ja blind agieren und die verlassen sich da also auch darauf, dass diese Gerüchtequellen da ja so gut sind, dass sie also diese teilweise mehrere hunderttausend Dollar teuren Spritzgussteile dann fertigen lassen können, um halt eben dann vorlaufend da Hüllen zu fertigen. Er zeigte also jetzt hier auf dem Foto, zeigte er entsprechende Teile für das iPhone 18 Pro, für das iPhone 18 Pro Max und für das iPhone Fold. So, das ist jetzt in dem Sinne noch nichts Neues, das hat er immer wieder mal gezeigt. Was aber aufgefallen ist bei diesen drei Elementen, das ist, dass die beiden Pro-Modelle eindeutig differenzierbar an der Stelle, wo der MagSafe-Anschluss ist, so einen Ring, eine Aussparung in diesem Metallteil haben. Und was also irgendwie darauf hindeutet, dass sie dort dann irgendwie einen dickeren Ring spritzen oder was auch immer dann effektiv das zu sein scheint. Das könnte dann darauf rückschließen lassen, dass das eine MagSafe-fähige Hülle ist, die halt eben an der Stelle dann vielleicht dann Magneten vorher positioniert bekommen hat oder nachher reinbekommt. Ich weiß nicht, wie das technisch dann produziert wird. Aber das würde ja Sinn machen, weil die Hüllen, die müssen ja dann immer quasi diese Magneten nochmal drin haben, damit die stark genug sind, um dann wieder was außen drauf zu machen. Ne? Weil ja von innen die Hülle quasi schon MagSafe verwendet, um sich selber da ans Gerät dran zu schnappen und dann muss man dann nochmal wieder einen Satz Magneten haben, damit von außen wieder Zubehör drauf geschnappt werden kann. So ist ja die Funktionsweise von MagSafe. So, und beim iPhone Fold, bei diesem Teil, gibt es diese Aussparung für den MagSafe-Anschluss nicht. So, und das ist jetzt die große Aufregung gewesen, denn es wurde die Hypothese aufgestellt, dass das iPhone Fold keinen MagSafe bekommen könnte. So, und damit sind wir natürlich jetzt wieder in einem Land, wo man jetzt eigentlich gedacht hätte, Apple hätte das gerade gelernt. Ne? So, hint, hint, iPhone 16e. Und da haben sie das jetzt ja relativ schnell aufgegeben. Eigentlich hätte ich ja jetzt von Grund weg gesagt, das ist vollkommen unrealistisch, dass Apple das jetzt hier als Kompromiss bei einem 2.500 Dollar Gerät machen würde. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, naja, vielleicht doch. Was denkt ihr, wäre das ein realistischer Kompromiss für das iPhone Fold, dass sie da jetzt aus Platzgründen kein MagSafe drin haben?
Nee.
Sehr gut.
Also auf der einen Seite könnte man jetzt irgendwie sagen, so sie machen es nicht, weil ich sag mal, wenn das aufgeklappt ist, ist MagSafe irgendwie schwierig. Ne? So, wobei, je nachdem, wie du es aufklappst und hältst, geht es eigentlich auch schon. Ehrlicherweise, wenn du es jetzt so nach oben aufklappst, ne, und hier unten ist der MagSafe-Puck dran, dann geht es ja theoretisch, denke ich mal, das hält.
Aber es wird ja wie ein Buch aufgeklappt, also das wäre dann, also
dann so seitlich,
die linke, ne? Hälfte, wenn ja, die Rückseite das ist.
Ja, meinst du nicht, kannst du eine Orientation-Change machen? So?
Ja gut, aber die Orientierung, die ist ja so. Die rechte Seite ist das dann. Ne? Also,
genau,
wenn du das also Buch aufklappst, ist es die rechte Seite auf der Rückseite dann.
Genau, no, aber die linke Seite ist dann die Rückseite.
Nee, das ist ja ein Buch. Und dann bleibt das rechts.
Ja, egal, ist ja egal, welche Seite es ist, aber du kannst ja trotzdem eins nach unten drehen auf dem MagSafe-Puck und dann ist das andere oben. Und also potenziell wäre das schon machbar, glaube ich. Was aber tatsächlich problematisch werden könnte, ist vielleicht wirklich Platzgründe. Wobei, sie haben es auch beim R reingetan, ne? Das R hat doch auch MagSafe.
Genau, das war mein erster Gedanke. Beim R haben sie es doch drin gehabt. Aber das Fold soll ja noch ein Ticken dünner sein und natürlich noch ein Ticken mehr Probleme haben, dann genügend Akku und Kram unterzubringen. Und wir wissen ja auch, dass Face ID auch aus Kompromissgründen scheinbar nicht reinkommt, weil sie es wohl nicht untergebracht bekommen haben von der Dicke. Und genau deswegen dachte ich mir dann auch, naja, ne, so nach dem ersten Nein sagen, so wie du das gerade auch gesagt hattest, habe ich dann so gedacht, ja gut, vielleicht ist das auch ein Ding voller Kompromisse.
Ja gut, also sie müssen natürlich um jeden Millimeter oder Mikrometer dazu gewinnen, schon sparen, so viel sie können. Allerdings ist das ja vom Funktionsumfang dem iPhone 17, nee, 16e dann sehr ähnlich. Ja. Also, das hatte Face ID, ne? Wenn ich mich nicht vertue. Ja,
stimmt.
Genau. Also da kauft man vielleicht ein 17e besser oder zwei und klebt die aneinander, hat man es ähnlich. Also wäre schon für mich, also ohne Face ID und noch ohne MagSafe. Klar, jetzt benutze ich MagSafe auch sehr, sehr viel, gebe ich zu, aber
Ja gut, das sollten sie ja beim 17e jetzt gelernt haben, oder? Also gerade da kann ich mir dann kaum vorstellen, dass sie das jetzt in einem Premium-Produkt rauslassen wollen.
Und ja, es ist schon komisch, ne, irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist halt auch einfach, sie müssen halt Platz sparen, ne? Das ist halt nun mal so. Und aber irgendwie an so einem Premium-Produkt, weißt du, schon keine Face-ID, tut schon weh, ne? Also stell mal vor, du hast noch so ein Touch-ID-iPhone. Kommst du ja vor wie im 16. Jahrhundert. Also
das schon ja, bitter. Das denke ich mir in der Familie auch immer, wenn ich das noch benutzen muss. Ja. Da haben immer noch Leute nicht migriert, weil die neuen Telefone zu teuer sind.
Ja, ja, klar, ne? Also verstehe ich auch, aber wenn du dann so ein Gerät kaufst für 2000 aufwärts und dann hast du da noch Touch-ID, kein MagSafe. Ich weiß, aber blöde Frage, haben die nicht schon beim iPhone Air einen Custom-USB-C-Port, damit das überhaupt geht? Wie wollen sie das denn noch dünner machen, wenn der USB-C-Port schon im Weg ist?
Das ist einfach ein Custom-Port, um dann da Platz zu sparen. Ja, den haben sie ja 3D gedruckt. Das ist ja so ein Titan-3D-Druckteil.
Aber gewesen. Ich weiß jetzt nicht die Dimension von einem R, aber ist das nicht schon so dick wie die USB-C-Buchse quasi? Das heißt, viel dünner geht oder gar nicht mehr?
Ja, genau. Also sie haben dann das
nicht mehr viel.
Das Maximum rausgeholt, indem sie halt eben diese speziell gedruckte Form sich gebaut haben, die ja irgendwie ein ganzes Eckchen dünner sein konnte, was dann die Höhe vorgegeben hat.
1,5 Millimeter oder so.
Ja, gut, also sie können natürlich dann versuchen, noch was zu sparen, aber ich glaube, irgendwo ist da auch Schluss, was die Anschlüsse angeht. Sie können natürlich einfach hingehen und sagen, wir machen kein USB-C mehr dran. Kommt nur noch mit G1 am besten, damit es auch die Hitzeentwicklung nicht so hoch ist. Mit 5 Watt kannst du das dann nur laden.
Ja gut, also ich vermute mal, G2 wird schon reinkommen, weil sie das ja sogar beim 16e gehabt haben. Aber ist halt eben dann trotzdem meh. Das Thema kennen wir ja. Ne? Naja. Ja, es ist und bleibt eine konfuse Thematik, würde ich sagen. Jo. Na schön. So, dann haben wir noch eine Meldung hier von Ben Thompson von Stretchery. Das ist irgendwie sein Blog oder sowas. Und Ben Thompson hat eine sehr spannende Thematik berichtet. Da muss ich ja doch habe ich mich sehr gefreut über die Hintergrundinfos und andererseits natürlich war ich auch erschrocken über die Frage, wie das jetzt in Zukunft weitergehen könnte. Aber ich greife vorweg. Also, worum geht's? Das MacBook Neo ist ja super erfolgreich, wie wir wissen. Ne? Wir haben es ja auch rauf und runter gelobt und die Presse natürlich auch. Und es soll sich richtig gut verkauft haben. Ben Thompson, ich weiß nicht, wo er die Zahlen her hat, aber er sagte irgendwie, 7 bis 8 Millionen Neos hätte Apple innerhalb der ersten Wochen verkauft. Und in diesem Sinne wäre das so extrem erfolgreich, dass sie jetzt in Probleme kämen, was die Verfügbarkeit der A18 Pro-Chips angeht. Und da erzählte er ein ganz interessantes Detail, denn sie hätten, und das ist jetzt die neue Information, die wir bisher noch nicht wussten, diese A18 Pro-Chips, die sie da verwendet haben, das wären alles Rejected-Chips aus der iPhone Pro, also iPhone 16 Pro und 16 Pro Max Produktion gewesen, die aufgrund von Defekten, zum Beispiel von einer GPU eben, dann dort nicht eingesetzt werden konnten. Ja, und anstatt, dass sie die wegschmeißen, benutzen sie dann ja eben in manchen anderen Produkten dann schon mal diese Chips als die als Bind-Versionen, wie man das ja im Englischen dann nennt, wo dann zum Beispiel eine GPU abgeschaltet worden ist. Ne? Und dann kann man dann die Chips, die einen Defekt in einer dieser GPU-Einheiten haben, kann man dann wiederverwenden. Ne? Die muss man dann nicht wegschmeißen, sondern kann sie wiederverwenden. Und da ja jetzt die GPUs so der größte Teil, also die Summe der GPUs, ne, so mit der größte Teil auf diesem A18 Pro Chip ist, ist natürlich ein defekter GPU-Baustein, ist dann ein relativ herber Rückschlag, wenn du da jetzt nur die Anzahl der GPUs drin hast, die du brauchst. Ne? So wie sie das für die iPhones dann damals gemacht haben, wo sie also diese volle Version verkauft haben. Und deswegen haben sie dann diese Rejected Chips haben sie dann quasi gesammelt. Und was mir interessanterweise auch gar nicht bewusst geworden war, das MacBook Neo hat so einen Bind A18 Pro im Einsatz, wo also eine GPU weniger drin ist, als wie bei dem iPhone 16 Pro drin ist. So, und das erklärt dann also auch, wie sie günstig an diese Chips gekommen sind. Das sind nämlich quasi diese Rejected Chips aus der iPhone 16 Pro Produktion, die sie ansonsten hätten wegschmeißen müssen. Das ist also nicht nur ein deutlich günstigerer Chip gewesen. Ne? Wir hatten das ja letztlich mal gegengerechnet, gegen den M4 war es. Ne? Und das macht ja schon drastisch was aus, sondern sie haben zusätzlich dann auch noch diese Rejected Chips genommen, halt eben dann mit dieser einen GPU, die sie gebindet haben, also abgeschaltet. Und dann haben sie also letzten Endes da eine Win-Win-Win-Situation gehabt, weil das halt eben quasi Wegwerfware gewesen ist. Ne? Und natürlich kommen die dann zu unerwartetem neuen Leben, wenn man die dann so einsetzen kann und dann halt eben auch die Bind-Version verwenden kann und deswegen dann genau diesen Stockpile, den sie da wohl scheinbar gesammelt hatten, aufbrauchen kann. So, das ist natürlich schon eine sehr spannende Info, dass sie da also nochmal Geld gespart haben, dadurch, dass sie halt eben diese Rejected Chips genommen haben. Aber das bringt sie dann letzten Endes auch zu einem Problem, wie Ben Thompson berichtet, denn die Produktion des A18 Pro sei schon eingestellt worden und in diesem Sinne hat Apple nur noch das da, was sie auf Lager liegen haben und das soll halt eben jetzt durch den Erfolg der MacBook Neos so stark schon zusammengeschrumpft sein, dass sie sich jetzt Sorgen darum machen, dass sie das Neo so nicht weiter verkaufen können werden, weil ihnen die A18 Pro ausgehen. Faszinierender Gedanke, oder? Immerhin ist das ja gerade erst losgegangen.
Ja, spannend. Also wenn, aber ist das nicht auch ein bisschen Produktionsprobleme, wenn sie da zu wenig haben?
Ja, die Frage ist, wie viel hatten sie eingeplant? Ne? Also ja, okay. 10 Millionen oder was sie da jetzt wahrscheinlich liegen haben an Rejected Chips oder zumindest verfügbaren Chips, die sie da verwenden können. Ist es getippt von mir, ne? Ein bisschen mehr als das, was sie jetzt verkauft haben, werden sie wahrscheinlich da liegen haben. Das ist halt eben faszinierend. Vielleicht sind sie wirklich überrascht worden, was die Nachfrage angeht. Keine Ahnung. Also wenn Tim Cook schon gesagt hat, es ist ein absoluter Rekord gewesen, vielleicht sind sie ja wirklich vollkommen überrascht worden. Naja, gut.
Würde mich wundern.
Ja, ich weiß es nicht genau, aber wir können es mal einfach so stehen lassen. Sie werden es wahrscheinlich nicht von Apple-Seite aufklären, aber vielleicht werden wir da aus der Gerüchteküche noch was lernen. Entschuldigung. Er hatte hier jetzt auch noch ein, zwei Sachen angeführt, was Apple jetzt machen könnte. So, also, dass sie die Produktion des A18 Pro schon eingestellt haben, das hat jetzt einfach damit zu tun, dass sie das iPhone 16 Pro nicht mehr fertigen und dass sie in diesem Sinne dann da jetzt auch den A18 Pro nicht mehr frisch gefertigt brauchen. Und das Problem, wenn sie jetzt die Produktion wieder starten wollen würden, das ist, dass TSMCs 3-Nanometer-Produktion, wo der ja drauf gefertigt worden ist, leider aktuell zu 100% verkauft ist und deswegen keine Kapazität zum Nachfertigen besteht. So, und es gab zwar die Gerüchte, dass eventuell TSMC für Apple Zusatzschichten einlegen könnte, aber wenn sie das tun sollten, ne, also dann über 100% Kapazität fertigen in diesem Prozess, dann wird das wahrscheinlich eher eine kleinere Batch sein und natürlich dann auch entsprechend teuer sein, weil ja die vorherigen A18 Pro in Großserie gefertigt worden sind und deswegen natürlich preislich ganz anders gelegen haben als das, was sie dann jetzt bekommen, wenn sie das in Kleinserie fertigen lassen. Ne? Weil die Menge macht natürlich da einen großen Ausschlag. Ne? Wenn man da Zehntausende oder also Hunderttausende von Chips im Monat bekommt, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, wie als wenn man nur irgendwie 10 Wafer bestellt oder so. Ne? Ja, und an der Stelle wurde dann jetzt gesagt, Apple würde da sich also jetzt in einer ziemlich blöden Zwickmühle befinden. Sie könnten also jetzt, wenn sie den A18 Pro fertigen lassen wollten, nur so eine relativ teure Zusatzproduktion in sehr begrenztem Umfang noch nachordern, wenn überhaupt. Also sie wüssten noch nicht, ob TSMC das überhaupt machen würde. Ansonsten hätten sie da ja ein Problem, wo sie nicht weiter drauf eingegangen sind. Und was sie aber noch sagten, das ist, wenn sie das so machen würden, dass sie also diese kleine Extraproduktion von TSMC machen lassen würden, dann würden diese Chips dann so signifikant teurer, dass sie wahrscheinlich den Preis des MacBook Neo anheben müssten, um das zu kompensieren, weil das dann so viel ausmacht. Ja. Ja, das ist natürlich dumm. Also wenn das stimmt, ich bin mal sehr gespannt, ob sie da jetzt echt schon leer laufen oder ob das nur eine Vermutung ist. Eine naheliegende Lösung, die jetzt von Thompson da nicht erwähnt worden ist, die mir aber dann irgendwie im Nachhinein noch eingefallen ist, das ist dann noch, sie könnten natürlich das Neo jetzt auch zeitnah schon auf den A19 Pro umstellen. Den produzieren sie ja noch, ne? So, und das würde ihnen dann natürlich wahrscheinlich mehr Flexibilität geben, als wenn sie jetzt den A18 Pro limitiert und teuer nachproduzieren. Stellt sich aber natürlich dann die Frage, wie viele Kapazitäten beim A19 haben sie und wie liegt da die Kostenmurmel, ob sie das dann in dem Neo verbauen können, realistisch oder nicht. Ne? Das ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt nur dieser Trick gewesen, durch diese Rejected Chips dann sehr, sehr günstige Neos anbieten zu können, einfach nur für eine begrenzte Menge, oder ist das was, was sie langfristig geplant haben und da jetzt auch umstellen können auf was Neueres? Ich nehme mal an, das wird die Hauptfrage werden, weil ein Apple natürlich am leichtesten einfach zu dem aktuellen Chip wechseln kann.
Ja, aber wenn die den neuen Chip nehmen und ich sag mal, für die sind das, die Kosten, die sind ja überschaubar für die, dann haben die neue Kunden im Ökosystem, die jährlich nur an Subscription so viel Geld zahlen, dass sich das locker lohnt, auf den nächsten Prozessor zu springen. Warum sollen die es nicht tun? Also die haben doch überhaupt keinen, ist kein Gefahr im Verzug. Die können auf den neuen springen, müssen wahrscheinlich vielleicht die Architektur da ein bisschen ändern, aber ansonsten passt das doch.
Ja, genau. Also im Prinzip kann man davon ausgehen, dass das auch einfach nur so ein Chip-Upgrade wird, so wie man das jetzt in der letzten Zeit ja auch häufiger gesehen hat, wo dann nur minimale Anpassungen notwendig sind für die Mainboards. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Problem. Wo ich mir jetzt Sorgen machen würde, das wäre halt eben, ob die kostenmäßig von der Produktion her so günstig sind, dass sie die jetzt einfach für die Neos verwenden können, wenn der Trick bei den Neos wirklich gewesen ist, dass sie da diese Rejected Chips genommen haben, dann haben sie natürlich im Prinzip gar keine andere Wahl, dann müssen sie teurer werden, wenn sie das durchreichen. Ne?
Ja, aber wir hatten doch mal eine Kalkulation von jemandem gehabt, da haben wir doch den 18 Pro Chip auf irgendwie 40 Euro oder so runtergerechnet, oder $40.
$40, ja, 45 ja. Oder so.
Also, wovon reden wir, wenn wir dann die nächste Prozessorgeneration nehmen?
Ja, das wissen wir leider nicht. Genau, ja. Das müsste man mal nachforschen.
Ich glaube, wenn die damit neue User ins Ökosystem spülen, das hat sich nach einem Jahr, sind die wieder dabei.
Ja, klar. Prinzipiell, das wurde ja auch so immer gesagt, also dass sie da bei weitem nicht ihre Apple-typischen riesigen Margen fahren. Wir erinnern uns, dass sie bei den iPhones ja wirklich 40-60% Marge haben, also Gewinnmarge vom Verkaufspreis, was ja echt extrem hoch geworden ist und da natürlich auch eine Menge des ziemlich hohen Preises hinwandert dann letzten Endes. Was wir aber bisher leider noch nicht gesehen oder auch nicht gerüchtet gehört haben, das ist, was das Neo für eine Marge hat. Ob das jetzt irgendwie per se schon hart auf Kante genäht ist und sie sich das quasi wirklich nur leisten konnten, weil sie diese Rejected Chips genommen haben, die dann vielleicht $5 statt 45 gekostet haben, oder ob das vollkommen Honepiepen ist und sie das einfach jetzt realistisch kalkuliert haben und einfach auf die nächste Generation gehen können, wenn sie keine mehr haben. Ne? Wäre jetzt natürlich etwas früh, also ich würde mal sagen, sie müssten das ja bestimmt für ein Jahr kalkuliert haben, dass sie da jetzt auch einigermaßen gute Verkäufe haben. Also wären sie ja schön blöd als Lieferketten-Spezialisten, wenn sie da jetzt so extrem in Liefernot kämen, was ihre Chips angeht. Ja, oder sie haben halt eben eine Lösung in petto, wo sie ein Upgrade machen können und dann ist gut. Ne? Da wird sich natürlich keiner darüber beschweren. Klar, gibt es manche Leute, die sich dann darüber ärgern werden, wenn sie nach 6 Monaten da jetzt irgendwie auf den A19 gehen jetzt. Aber wäre dann zumindest eine realistische Lösung. Ne? Ja, muss man aber abwarten. Vielleicht rutschen ja noch Zahlen oder Schätzungen dazu raus. Ne? Na schön. So, damit sind wir dann auch durch die Küche durch und kommen zu den Updates. Und da haben wir 2 Kleinigkeiten diese Woche. Einmal, nachdem letzte Woche die 26.5 Betas, Beta 1, die ersten Betas rausgefallen sind von den ganzen Punkt 5 Varianten, haben sie irgendwie jetzt in den vergangenen Tagen keine Beta 2 irritierenderweise nachgeschoben, sondern ein Beta 1 neuer Build nachgeschoben. Was hatten sie da nochmal dran geschrieben, Sascha? Du hattest es eben
Beta gesagt. 1 V2, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Da war ich auch so maximal irritiert. Ich hatte heute Xcode, die Xcode-Beta geladen. Dann habe ich das gesehen und habe mir so gedacht, hey, was ist denn das jetzt hier für ein interessantes neues Naming? Also das habe ich nicht so ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen können, weil macht man da nicht einfach eine Beta 2?
Also, ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Keine Ahnung. Ja, okay, dann sind es natürlich Beta 2, erwartet man vielleicht wieder Changes, ne? Aber irgendwie finde ich das nicht besonders aufklärend mit Beta 1, V2. Also irgendwie finde ich das komisch.
Ich weiß es nicht. Also für mich macht das keinen Sinn. Ich hätte wahrscheinlich einfach Beta 2 gemacht, weil viele Betas haben ja auch einfach keine Änderungen. Ne? Das ist ja irgendwie ja, einfach nur seltsam, dass sie jetzt ein anderes Versionsschema gewählt haben. Naja, schön. Aber letzten Endes, um gerade hier die Bildnummern noch einmal zu sagen, also von 23F5043G sind sie auf 5043K gegangen. Ja. Ne? Also einfach quasi nochmal neu gebaut. Haben sie ja in der Vergangenheit immer wieder schon mal gemacht, aber ja, meistens auch nicht weiter erläutert. Umso verwunderlicher, dass sie es halt eben jetzt einfach in der Beta gemacht haben. Na schön. So, dann der zweite Punkt hier bei den Updates diese Woche ist, dass die AirTags 2 eine neue Firmware bekommen haben. Ja, also nur die neuen AirTags. Die haben ja ein ganz anderes Versionsschema. Die hatten vorher 3.0.41 und jetzt haben sie 3.0.45, also 4 Builds weiter, ein Update gekriegt. Und ja, Apple hat sogar in die Release Notes was reingeschrieben. Normalerweise steht da schon seit zig Versionen von den AirTags 1, die zumindest auch in dieser Liste noch aufgeführt sind, immer nur dabei, irgendwie allgemeine Performance und lalala Verbesserungen, wie sie das immer schreiben. Aber dieses Mal haben sie reingeschrieben, die Unwanted Tracking Sounds sollen verbessert worden sein, was auch immer das heißen soll. Also diese Bezeichnung Unwanted Tracking Sound irritiert mich irgendwie etwas, weil sie dann im zweiten Halbsatz da noch sagen, die zum Beispiel in der präzisen Suche verwendet wird. Und das passt für mich irgendwie nicht zusammen, weil ja Unwanted Tracking Sound ist eigentlich der Sound, der anfängt, wenn ne, ein Fremd-AirTag dich eine Zeit lang begleitet hat und dann halt eben auf dich aufmerksam machen möchte, auf sich aufmerksam machen möchte. Und was das jetzt mit präziser Suche zu tun hat, erschließt sich mir gerade nicht. Aber ich habe auch niemanden gesehen, der es irgendwie interpretieren konnte. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie scheinen irgendwas geändert zu haben am Unwanted Tracking Sound. Und ja, muss man mal testen. Ich habe leider noch kein AirTag 2. Habt ihr mittlerweile was angeschafft, was wir testen können?
Nee, leider nicht.
Ja, ich habe einfach so übermäßig viele von den existierenden Tags der ersten Generation, dass es sich einfach nicht gelohnt hat, das jetzt hier auf Halde zu legen. Das ist schade. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon eins gekauft. Na schön, aber ja, es soll ein Update geben. Wenn wir was in Erfahrung bringen, werden wir es dann nochmal berichten. Okay, so, und damit sind wir dann durch für diese Folge und haben allerdings noch eine Kleinigkeit in eigener Sache diese Woche. Jetzt vielleicht nicht interessant für alle, aber wir wollten zumindest die Leute, die in der Region Köln wohnen und Softwareentwickler im Apple-Universum sind, mal einmal kurz triggern, die ja vielleicht die Apfel-Nerds hören könnten. Und ja, wir wollten einmal kurz darauf hinweisen, dass es hier einen Wiederbelebungsversuch von den Cocoheads Cologne gibt, wo ja wir alle drei auch in der Vergangenheit immer wieder mal gewesen sind. Und ja, letzten Endes haben wir hier mit deinem Kumpel zusammen, Sascha, vielleicht sagst du das gerade nochmal, ein bisschen was, einen Neustartversuch ins Leben.
Ja, genau. Also erstmal, Ugo, vielen, vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Genau. Und da so energisch bist, finde ich gut. Und da können wir alle, die uns an den Cocoheads Cologne erfreuen, dem Ugo mal ganz kräftig danken, dass er sich da so ins Zeug gelegt hat und auch eine Location gefunden hat. Genau, es ist hier natürlich primär für Leute, die an der Apple-Entwicklung interessiert sind, spannend. Und wir treffen uns am Mittwoch, den 29.04. Um 18 Uhr. Voraussichtlich wird es so bis 20 Uhr gehen. Treffen wir uns. Aktuell sind noch 13 Plätze frei. Anmeldung ist kostenlos, aber bitte meldet euch auch unbedingt an. Wir packen einen Link in die Shownotes, wo ihr euch für das Meetup anmelden könnt. Macht das bitte unbedingt, weil wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Platz haben und dass da nicht hinterher 300 Leute stehen und wir die überhaupt nicht versorgen können. Das wäre natürlich blöd, deswegen haltet euch da dran. Und genau. Das wäre ganz hilfreich. Wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Und der Spaß an der App-Entwicklung für Apple-Produkte hat oder Interesse. Und das wäre total super, wenn wir da vielleicht sogar alle Plätze billig bekommen.
Genau, würden wir uns freuen. Ja, wie gesagt, findet in Köln statt. Genaue Adresse könnt ihr dann sehen, wenn ihr euch registriert. Deswegen, damit er da nicht aus Versehen aufschlagt. Ne? Keine Details. Aber ihr könnt gerne in die Shownotes gucken und euch da bei Meetup registrieren, könnt ihr kostenlos euch anmelden und dann könnt ihr euch da registrieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also bei uns ist das ja schon seit Jahren irgendwie hier das etablierte Tool für diese Meetings, deswegen haben wir das auch für den Moment beibehalten. Ne? Na gut. Ja, wie gesagt, also wer da Entwickler ist, das ist natürlich jetzt wirklich ausschließlich entwicklerzentrisch. Ne? Aber ja, könnt ihr euch dann für die Region gerne mal anschauen. Sehr gut. Ja, dann sind wir auch wirklich durch für diese Woche, oder? Ja, ja. Letzten Endes. Machen wir Feierabend, also schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auch auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat mich gefreut und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.